Dann hören wir natürlich auch immer die Frage oder die Anschuldigung, nenne ich es vielleicht besser, dass die Normung die Umsetzung von technischen Richtlinien oder Gesetzen teurer machen würde. Da sage ich ganz klar, nein, das tut sie nicht, denn sie gibt ja nur das Schutzniveau wieder, was der Gesetzgeber von uns möchte. Zum Beispiel mehr Energieeffizienz in Gebäuden, dann muss natürlich auch der technische Standard höhere Anforderungen stellen. Und ja, dann wird es teurer. Aber es wird nicht teurer, weil der technische Standard höhere Anforderungen stellt, sondern weil der Gesetzgeber gesagt hat, ich möchte gerne mehr Energieeffizienz.
Herzlich willkommen zu Ameisentalk, die Normung gestern, heute und morgen. In losen Folgen werden wir hier mit verschiedenen Gästen die Normung von verschiedenen Seiten beleuchten. Ihr hört die Folge im März 2024, Normung heute. Hier wollen wir so ein bisschen das Kleingedruckte von DIN beleuchten und einmal sozusagen richtig Tacheles reden, sozusagen das Nerdy-Format. Wenn ihr euch über den Namen von diesem Podcast wundert, der Ameisentalk baut auf dem kleinen Podcast Menschen sind keine Ameisen, was ihr noch nie über Normung wissen wolltet, aber ganz unbedingt wissen solltet, auf. Wenn ihr den verpasst habt, einfach nochmal nachhören. Dort bekommt ihr erzählt, was DIN und die Normung so sind. Darauf werden wir hier jetzt nur noch am Rande eingehen. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Amelie Leibrand. Ich bin Projektmanagerin bei DIN und hier hauptsächlich für die DIN Young Professionals zuständig. Und mein heutiger Gast ist Katja Krüger. Hallo Katja, schön, dass du da bist.
Hallo Amelie.
Du hast ja eine ganz spannende Stelle bei DIN. Du bist bei den sogenannten Regierungsbeziehungen. Was muss man dafür studiert haben, um zu den Regierungsbeziehungen bei DIN zu kommen?
Also die meisten Kolleginnen aus unserem Team haben einen Hintergrund aus dem Bereich der Kommunikations- und oder Politikwissenschaften. Wir haben aber auch eine Kollegin, die einfach Geschichte studiert hat und über verschiedene berufliche Stationen dann bei Regierungsbeziehungen gelandet ist.
Und du?
Ich habe Kommunikationsmanagement studiert und im Master dann politische Kommunikation und bin dadurch quasi in den kommunikationswissenschaftlichen Bereich gerutscht.
Hast du wahrscheinlich während deines Studiums noch nicht ausgedacht, dass du später mal bei DIN landen wirst, oder?
Bei DIN nicht, aber dass ich mit Politik arbeiten möchte, das war schon lange klar und das interessiert mich auch. Und DIN ist da eine ganz spannende Schnittstelle.
Spannende Schnittstelle, wer hätte das gedacht? Was macht man bei den DIN-Regierungsbeziehungen? Das klingt erstmal so für meine Ohren nach Lobby. Ist das eine Art Normungslobbyismus?
Ein bisschen kann man das sagen. Also ein Teil unserer politischen Arbeit ist auch die Interessensvertretung. Also wir setzen uns dafür ein, dass Normung und Standardisierung als Instrumente genutzt werden von der Politik. Aber ja, ein Großteil unserer Arbeit ist eigentlich, dass wir Politikerinnen und Politikern erklären, wie Normung eigentlich funktioniert und wie man sie strategisch nutzen kann. Denn viele Gesetze beziehen sich ja auf Normen und nehmen Normen in Bezug, um bestimmte Details daraus zu regeln. Das kennen wir von Treppen in öffentlichen Gebäuden, die nach einer DIN-Norm gebaut werden müssen. Oder aus der Bundesemissionsschutzverordnung, wo drin steht, ja, welche Grenzwerte eigentlich eingehalten werden müssen in der Industrie. Und da spielen Normung und Standardisierung immer eine Rolle. Und genau diese Schnittstelle zwischen Politik und Normung und Standardisierung, das ist die Aufgabe von Regierungsbeziehungen.
Ich nehme da für mich mit, dass ihr auch den Leuten in der Regierung sagen müsst, wie Normung geht. Das heißt, auch die wissen es nicht.
Ganz genau. Denn jemand, der in einem Bundesministerium arbeitet oder als Abgeordneter in ein Parlament gewählt wird, hat vielleicht in seinem Leben auch noch nie etwas mit Normung zu tun gehabt. Das sind tatsächlich überwiegend die meisten Politikerinnen und Politikern. Und die wissen auch gar nicht, wie das System funktioniert, wie eigentlich auch die Anbindung an die internationale Normung funktioniert und dass Normung ein sehr handelspolitisches, geopolitisches Instrument ist. Denn mit Normen kann man entweder Märkte öffnen oder man kann sie abschatten. Und deswegen sind sie auch in der internationalen Politik ja sehr relevant.
Nicht nur Politikerinnen und Politiker haben noch nie was von Normung gehört. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung berichten, auch Maschinenbauingenieure lernen in ihrer Ausbildung nicht selbstverständlich, was Normung ist. Natürlich arbeiten wir mit Normen. Klar, gab es dann mal die Ansage, macht mal die Materialprüfung XY nach Norm so und so. Aber wie diese Dokumente zustande kommen, was das für ein offenes, demokratisch motiviertes System ist, was für ein wunderbares Mitsprachetool sich die Zivilgesellschaft da eingerichtet hat und funktionierend aufgebaut hat, auch mit allen, du sagtest es eben, europäischen und internationalen Vernetzungen, das ist weitgehend unbekannt und das ist extrem schade. Und deswegen sind wir heute hier und deswegen freue ich mich so sehr, dass du Licht in einen ganz spannenden Bereich werfen wirst. Wir wollen heute über die harmonisierte Normung sprechen. Das ist eine EU-Normung, richtig?
Ganz genau. Und das ist sogar ein ganz besonderer kleiner Teil der europäischen Normung.
Erzähl mal, was ist das? Was hat es damit auf sich?
Also das Ganze fußt auf einem Rechtssetzungsprinzip, das heißt New Legislative Framework, auf Deutsch die neue Konzeption. Und die sagt eigentlich grundlegend, dass es eine Teilung gibt in der Ausgestaltung von Richtlinien und Gesetzen. Und zwar auf der einen Seite gibt es den Gesetzgeber, der hat bestimmte Anforderungen an Sicherheit oder Gesundheitsschutz, an Bauwerkssicherheit, insbesondere im Produkt-, aber auch im Dienstleistungsbereich und schreibt diese in Gesetze. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich jene, an die sich die Gesetze richten und die einhalten müssen. Und die brauchen einen Anhaltspunkt dafür, wie sie das machen können. Und um das zu tun, beauftragt der Gesetzgeber auf der europäischen Ebene bei den europäischen Normungsorganisationen, dass sie eben in harmonisierten europäischen Normen technische Details festlegen, die dann dabei helfen, die Sicherheits- und Schutzziele der Gesetzgebung zu erreichen.
Das heißt, diese Art von Normung ist Teil der Gesetzgebung, oder wie verstehe ich das?
Nein, das ist sie nicht, sondern sie ist durch die Gesetzgebung beauftragt. Man hat immer die Wahl, also man kann diese harmonisierten Normen anwenden. Und wenn man sie anwendet, wird vermutet, dass man damit eben auch die Anforderungen des gesetzlichen Aktes einhält. Man kann aber natürlich auch einen anderen Weg wählen und kann dokumentarisch festlegen, dass man zum Beispiel bestimmte Sicherheits- oder Schutzziele trotzdem eingehalten hat, obwohl man sich nicht an die Normen gehalten hat. Da wird irgendwann die Marktüberwachung mal vorbeikommen und nachfragen, wie man sich das denn vorgestellt hat und welche Überlegungen man da zu Rate gezogen hat. Vielleicht machen wir es an einem ganz konkreten Beispiel fest. Ein so ein Beispiel, wo harmonisierte europäische Normen eine Rolle spielen, ist die Spielzeugrichtlinie, die auch gerade überarbeitet wird und eine Spielzeugverordnung wird. Und da gibt es einen Artikel 10, da stehen Anforderungen an Spielzeuge drin, die im europäischen Binnenmarkt in Verkehr gebracht werden sollen. Und das ist wirklich nur ein ganz kleiner Abschnitt. Und da steht dann drin, ich zitiere jetzt mal, Spielzeuge einschließlich der darin enthaltenen chemischen Stoffe dürfen bei bestimmungsgemäßem oder vorhersehbarem Gebrauch und unter Berücksichtigung des Verhaltens von Kindern die Sicherheit und Gesundheit der Benutzer und Dritter nicht gefährden. Hier ist also ein klares Schutzziel, Sicherheit und Gesundheit von Kindern und den Benutzern. Jetzt bin ich ein Unternehmen, das Spielzeuge herstellt und die in Europa vertreiben möchte und ich frage mich natürlich, ja, was bedeutet denn das? Also was ist denn ein sicheres Spielzeug? Was ist bestimmungsgemäßer Gebrauch? Wann ist der Einsatz einer Chemikalie sicher? Zum Beispiel, wenn ich das Fell von meinem Teddybären in einer bestimmten Farbe gefärbt habe. Und dafür gibt es dann eben harmonisierte europäische Normen. Die Kommission hat dann die europäischen Normungsorganisationen beauftragt, genau für diese Anforderung aus der Spielzeugverordnung Normen zu erarbeiten. Und das machen die europäischen Normungsorganisationen dann auch in dem bekannten Prozess. Was hier aber anders ist, ist am Ende schaut die Europäische Kommission noch einmal drauf und schaut, ist das, was in der europäischen Norm ist, das, was wir uns auch vorgestellt haben für die Anforderung. Und wenn das so ist, dann listet die Europäische Kommission die Fundstelle dieser harmonisierten europäischen Norm im Amtsblatt der Europäischen Union.
Was ist denn zum Beispiel eine Fundstelle?
Genau. Also die Norm wird gar nicht eins zu eins dort abgedruckt, denn das Urheberrecht haben weiterhin die europäischen Normungsorganisationen. Aber im Amtsblatt steht dann die Normbezeichnung und die Normnummer und wo man sie quasi finden kann. Die kann man dann bei den nationalen Normungsorganisationen käuflich erwerben. Und mit der Listung im Amtsblatt kommt eben diese Vermutungswirkung. Also das bedeutet, wenn ein Unternehmen, das jetzt zum Beispiel diesen Teddybär herstellen möchte, sich an die Norm hält, die eben Sicherheitsanforderungen für Chemikalien in Kinderspielzeug niederlegt, dann wird davon ausgegangen, dass sie mit der Einhaltung der Norm auch die Anforderungen aus der Spielzeugrichtlinie eingehalten hat. Und das ist eine Beweislastumkehr, also quasi ein juristischer Vorteil für die Unternehmen. Denn jetzt muss erstmal, wenn jemand ein Problem mit dem Teddy hat, jemand kommen und sagen, obwohl ein Unternehmen sich an die Norm gehalten hat, hat es trotzdem die Sicherheitsanforderungen aus der Richtlinie nicht erfüllt. Es ist also eine widerlegbare, aber zunächst einmal grundlegende Vermutung, dass mit der Konformität mit der Norm auch die Konformität mit dem Rechtsakt sichergestellt ist.
Das heißt, die entsprechenden Normen helfen mir, wenn ich etwas herstelle oder in den Verkehr bringen möchte, dieses Jura-Deutsch da zu verstehen und für mich runterzubrechen, was genau heißt das für mich, woran muss ich mich orientieren, was sind die wichtigen Eckpunkte und so weiter.
Genau, und sie geben mir eben die Sicherheit, dass wenn ich mich an die Norm halte, ich mich auch an den Stand der Technik halte und helfen mir also, meine Sorgfaltspflicht als Unternehmer auch einzuhalten. Und das ist natürlich auch für Verbraucher spannend, denn genau dieses Konzept mit harmonisierten europäischen Normen und darauf basierend einer Konformitätsvermutung ist die Basis für das, was wir als das CE-Kennzeichen in Deutschland kennen. Was ja auch von vielen Verbrauchern angeschaut und genutzt wird, um zu bewerten, ist das Produkt zumindest sicher in den Binnenmarkt gebracht worden. Dazu muss man aber einschränkend immer sagen, CE-Kennzeichnung wird vom Hersteller selbst angebracht und ist kein Zeichen, das zum Beispiel die Marktüberwachung oder die Europäische Kommission auf Produkte aufbringt.
Ja, das habe ich auch schon mal gelernt, dass das CE-Kennzeichen eine Selbstaussage ist. Das ist jetzt nicht total trickreich, sondern tatsächlich üblich und möglich und erlaubt. Das gibt so diese drei Formen der Konformitätsaussage, also entweder Selbstaussage oder Geschäftspartner, Geschäftspartnerin sagt, ich habe mir das bei dir angeschaut, ich finde das gut, was du machst und in meiner Geschäftsbeziehung nehme ich dich auf als Zulieferer oder sowas. Und das Härteste in dem Fall wäre dann das Third-Party-Audit, also eine unabhängige dritte Stelle, auch bekannt als Zertifizierungsstelle, kommt vorbei mit meiner Anforderungsliste und meinem Produkt und sagt, jetzt gucke ich mir das mal ganz genau an, ob das hier auch wirklich übereinstimmt und sagt dann hinter, passt oder passt nicht.
Genau. Und welche dieser Module zu erfüllen sind, ist auch immer in dem entsprechenden Rechtsakt festgelegt. Und auch das orientiert sich an den Schutzzielen, also zum Beispiel an Sicherheit und Gesundheit. Wir können also zum Beispiel davon ausgehen, dass bei einer Maschine, bei der Menschen täglich nah an der Maschine oder mit der Maschine arbeiten und die hohe Verletzungsgefahr hat, wahrscheinlich eher ein Third-Party-Audit brauchen wird, als jetzt zum Beispiel ein Smartphone oder ähnliches.
Mhm. Und du hast vorhin auch gesagt, wenn was passiert, dreht sich die Beweislast um und du hast gesagt, dass das CE-Kennzeichen eine Selbstaussage ist des Herstellenden. Das heißt im Klartext, wenn was passiert und ich bin jetzt zum Beispiel als Mama dabei, während mein Kind irgendwie erfolgreich die Teddybär-Knopfaugen ausgerissen kriegt, was es nicht sollte, weil sie theoretisch die Teddybär-Knopfaugen-Ausreißprüfung bestanden haben, dann weiß ich, das hat also bei diesem Teddybär nicht hingehauen, dann müsste ich das melden, weil das nicht von alleine gesehen wird, richtig?
Ganz genau. Und dann müsstest du auch erstmal nachweisen, dass der Hersteller wirklich seine Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen ist, obwohl er die entsprechende Norm eingehalten und die entsprechende Prüfung durchgeführt wurde.
Das heißt, ich müsste dann gucken, dass mein Kind auch wirklich nicht mit einer Schere dran rumgeschnippelt hat oder sonst irgendwas. Okay, spannend. Du hast noch was gesagt. Du hast New Legislative Framework gesagt. Gibt es ein Old Legislative Framework, wenn man das aussprechen kann?
Ja, genau. Also dieses Rechtsetzungsprinzip, von dem ich gerade sprach, das gibt es erst so seit 30, 40 Jahren im europäischen Binnenmarkt. Das ist auch ein bisschen der Schlüssel und das Geheimnis des Binnenmarktes. Davor hat man natürlich eine andere Herangehensweise gehabt. Da hat die staatliche Regelsetzung einfach selber die Detailregulierung gemacht. Also ich spreche jetzt mal hypothetisch. Da hat man im Gesetz festgelegt, wie so ein Treckersitz zu beschaffen zu sein hat, damit er ergonomisch sicher ist, wenn der Bauer darauf den ganzen Tag sitzt und fährt und dem Arbeitsschutz gerecht wird. Das hat sich als nicht so sinnvoll erachtet, weil natürlich ein Gesetzgebungsprozess immer sehr lang und aufwendig ist. Und wenn sich jetzt der Stand der Technik weiterentwickelt und zum Beispiel ein ergonomischerer Sitz oder ein besserer Sitz erarbeitet wird, dann müsste erst das komplette Gesetz überarbeitet und angefasst werden, um hier den Anforderungen des Standes der Technik nachzukommen. Mit dem New Legislative Framework reicht es dann jetzt aus, wenn die Norm überarbeitet wird, die entsprechend herangezogen wird. Und auch da schaut am Ende natürlich die Kommission wieder, ist das, was in der Norm niedergeschrieben ist, das, was wir uns vorgestellt haben, das, was unser Schutzziel erreicht.
Wie funktioniert das denn, dass die EU-Kommission diese ausgearbeiteten Normen kriegt? Ich bin jetzt selber Ingenieurin. Und ich weiß, ingenieurische Texte klingen durchaus anders als das, was du gerade da als Gesetzestext vorgelesen hast. Verstehen die sich gegenseitig? Also versteht juristisch und ingenieurisch einander?
Also da nutzt auch die Kommission nicht immer ihr eigenes Wissen, weil auch da sitzen natürlich hauptsächlich Beamte und keine Techniker, sondern sie hat dafür sogenannte Harmonized Standards Consultants. Wir sagen auf Deutsch kurz HAS oder HAS Consultants. Und die begleiten in Teilen den Normungsprozess. Das bedeutet, es gibt erstmal einen Normungsauftrag der Europäischen Kommission. Der wird an die europäischen Normungsorganisationen gegeben. Und vielleicht machen wir das auch an einem Beispiel, das ganz aktuell ist. Zum Beispiel gibt es demnächst die Verordnung für künstliche Intelligenz und darauf basierend einen Normungsauftrag für Anforderungen aus dieser Verordnung für künstliche Intelligenz. Zum Beispiel an Transparenz von KI-Systemen oder an Nachvollziehbarkeit von KI-Systemen. Der Normungsauftrag wird dann von den europäischen Normungsorganisationen angenommen oder abgelehnt, im überwiegenden Teil der Fälle angenommen. Und dann startet ganz normal der Normungsprozess, wie wir ihn kennen, auf europäischer Ebene. Der Unterschied ist jetzt, dass zu einem gewissen Zeitpunkt der Normentwurf einem Harmonized Standards Consultants vorgelegt wird. Und dieser schaut dann quasi, ist das, was in der Norm steht, entsprechend des Normungsauftrages der Europäischen Kommission und gibt der Europäischen Kommission einen Vorschlag, diese Norm entweder zu listen im Amtsblatt oder eben nicht zu listen. Am Ende obliegt die Entscheidung aber einem Desk Officer der Europäischen Kommission und da immer jemanden aus dem zuständigen Referat, das für die entsprechende Verordnung zuständig ist.
Das klingt, als wäre da ganz schön viel Macht in einer einzelnen Person. Ich meine, wenn so eine europäische Normung loslegt, wenn ich mir jetzt vorstelle, da sind jetzt, keine Ahnung, 10 Mitgliedskomitees aktiv, sagen wir mal Italien, Deutschland, Frankreich, Portugal, Spanien und noch ein paar mehr, haben sich dran gesetzt und haben ihre entsprechenden ExpertInnen versammelt. Man hat sich ausgetauscht in den Konsensprozessen, die, wenn sie euch interessieren, im anderen Podcast nochmal erwähnt werden. Und dann kommt eine einzelne Person und sagt, yo, die haben das richtig gemacht oder nö, die haben Mist gebaut?
Ja, so kann man das sehen. Auf der einen Seite versucht natürlich auch die Europäische Kommission, Harmonized Standards Consultants zu finden oder einzustellen, die nicht ganz unvertraut sind mit dem Prozess und der Normung und Standardisierung an sich. Das sind oftmals tatsächlich Personen, die selber früher mal in Normungsgremien mitgearbeitet haben, das jetzt aber nicht mehr tun, um da eine strikte Trennung herzubekommen. Und diese Harmonized Standards Consultants können natürlich auch nicht einfach nur eine Norm ablehnen, sondern sie werden dann natürlich auch gebeten, Kommentare zu geben, was man verbessern könnte. Das wird zurückgespielt an das Gremium und dann kann das Gremium die Norm nochmal überarbeiten und dann vielleicht auch nochmal vorlegen zur Listung.
Kennst du einen Fall, bei dem das so ein paar Mal pingpongmäßig hin und her ging, bei dem also wirklich der Consultant dem Gremium sagen musste, hört mal Leute, ihr habt das falsch verstanden, es geht in bitte eine andere Richtung, als ihr es bislang ausgearbeitet habt?
Es gibt da mehrere Fälle, ganz konkreter fällt mir jetzt spontan nicht ein, aber das passiert immer mal wieder, dass es von den Harmonized Standards Consultants Kommentare gibt. Und das ist auch, das muss man glaube ich auch ehrlicherweise sagen, manchmal gar nicht so leicht in der Abstimmung, weil die auch nur begrenzt natürlich verfügbar sind, um zum Beispiel dem Gremium ihre Kommentare zu erklären oder die Gründe für einen bestimmten Kommentar.
Wow. Kennst du einen Fall, wo das irgendwie am HAS-Consultant hängt, dass es jetzt gerade nicht weitergeht?
Da gibt es mehrere Fälle, also wir kennen das insbesondere aus dem Baubereich, aber auch aus dem Maschinenbereich, dass entweder das Prozedere an dem HAS-Consultant hängt oder an der Verfügbarkeit von HAS-Consultants. Es gab jetzt auch vor 2 Jahren mal einen längeren Prozess, wo dadurch, dass es einfach keinen Vertrag zwischen der Europäischen Kommission und dem Dienstleister gab, überhaupt keine Assessments stattgefunden haben. Das ist aber immer sehr, sehr bereichs- und themenspezifisch, deswegen kann man hier eigentlich keine generalisierte Aussage treffen. Manchmal liegt es dann aber auch gar nicht an den Consultants, sondern wie gesagt, am Ende muss auch immer noch der Desk Officer der Europäischen Kommission entscheiden. Und das ist natürlich auch nochmal ein potenzieller Bottleneck.
Das klingt tatsächlich nach einem Bottleneck. Ich stelle mir da wirklich so pro Gremium so 20 ExpertInnen vor, die dann da echt große Arbeit leisten und dann sind es hinterher so eine Handvoll Leute, die darüber entscheiden.
Ja, im Einzelfall, das wird uns auch immer wieder erzählt, kann das natürlich auch sehr frustrierend für die Expertinnen und Experten sein, die sehr viel Zeit da investieren, um den entsprechenden Standard zu schreiben und die den auch benötigen in ihren Unternehmen, weil sie sich gerade diese Konformitätsvermutung wünschen.
Ja, das habe ich auch schon gehört, gerade jetzt bei diesen ganzen neuen Themen. Also du hast AI genannt, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, wo man so ein bisschen schwimmt und noch gar nicht weiß, wo es denn so dann mal konkret hingehen kann. Aber auch die ganzen Berichtspflichten aus dem Nachhaltigkeitsbereich, Zirkularität, CO2-Einsparung, da sind ja jetzt diverse Nachweispflichten gekommen und die entsprechenden AkteurInnen sind doch ein wenig aufgeschmissen, wie das denn zu berechnen, zu erfassen, miteinander zu verknuspern sei. Insofern, da gibt es noch einiges zu tun, das stimmt.
Ja, die Lösung ist aus unserer Sicht oder womit man der Lösung näher kommt, immer gute Kommunikation. Also man muss sprechen, die technischen Komitees mit der Europäischen Kommission, über welche Anforderungen dann genau gemeint sind, aber auch die technischen Komitees mit den HAS-Consultants, die HAS-Consultants mit der Kommission. Und wenn da einfach mehr Ressourcen auch zur Verfügung stehen würden, sowohl bei den Consultants als auch bei der Europäischen Kommission, dann würde das den Prozess sicherlich deutlich erleichtern.
Und jetzt sehe ich auch, wo du in dem ganzen Dreh bist. Wahrscheinlich bist du diejenige, die der Europäischen Kommission sagt, Leute, das ist wichtig. So ein System läuft nicht von alleine. Das braucht, dass sich da jemand kümmert. Und wenn ihr das unwichtig findet und brach liegen lasst, dann kümmert sich einfach keiner mehr und dann hakt's.
Ganz genau. Also wir setzen uns einfach für diese Kommunikation ein und wir sagen, das System ist wichtig. Es leistet ja auch wirklich einen Beitrag. Ich habe es eben schon gesagt, es ist so ein bisschen das Geheimnis des europäischen Binnenmarktes, weil es dazu geführt hat, dass gerade auf dieser Basis des New Legislative Frameworks ich in Polen ein Produkt herstellen kann und zu den gleichen Anforderungen in allen 27 Mitgliedstaaten auf den Markt bringen kann. Das funktioniert nur durch Normen und Standards und gerade durch die harmonisierten europäischen Normen und Standards.
Jetzt hast du vorhin einmal gesagt, dass die Normung ein wirtschaftsunterstütztes oder getriebenes Tool ist. Das wird einem ja oft auch draußen vorgeworfen, wenn man so sagt, dass man irgendwie mit der Normung zu tun hätte. So ja, diese Wirtschaftslobbyverbände unterschreibt die große Industrie doch sowieso nur rein, was sie wollen. Was ist denn da dein Eindruck oder deine Erfahrung?
Ich selber sitze ja in den Normenausschüssen nicht drin. Ich kann das, glaube ich, gar nicht im Detail einschätzen. Ich persönlich würde sagen, es hängt immer sehr, sehr stark vom Thema ab. Also auch nicht an jedem Thema muss natürlich jeder mitreden. Es gibt Themen, die sind zum Beispiel sehr verbraucherlastig, wenn ich über europäische Energieeffizienzlabels schaue und mir die Normen anschaue, auf denen zum Beispiel Waschmaschinen oder Spülmaschinen getestet werden und dann ein Vergleich erstellt wird, welcher bekommt jetzt Energieeffizienzklasse A oder B. Dann muss da ein Verbraucher dabei sein. Wenn ich aber zum Beispiel eine Norm habe, die sich nur auf den Arbeitsverkehr zwischen Unternehmen beschränkt, dann ist das vielleicht für diese Zielgruppe gar nicht so wichtig. Und ich denke, das ist in vielen Themenbereichen auch so. Man muss immer ganz themenspezifisch schauen, welche interessierten Kreise gibt es, wer sollte da mitreden. Und das ist ja genau auch die Aufgabe, die unsere Projektmanager bei DIN auch haben, eben für eine ausgewogene Beteiligung in den Gremien zu sorgen.
Das finde ich auch immer was ganz, ganz Wichtiges. Und deswegen finde ich auch die Normung so toll, dass da wirklich diese verschiedenen interessierten Kreise am Entscheidungstisch zusammensitzen und nicht bloß die, die da zufällig hingewählt wurden und alle anderen haben halt irgendwie Pech gehabt, sondern wirklich alle, die mit diesem Thema zu tun haben. Und das sind halt unterschiedliche. Mal ist der Spielverderber irgendwie die VerbraucherInnen-Stimme oder es ist die Stimme von Umweltschutz oder von Arbeitsschutz. Das sind so die, die quasi drauf aufpassen, dass da halt eben nicht die Großen machen, was sie wollen, sondern dass das da nach rechten Dingen zugeht. Und dann hat man dann im harmonisierten Bereich immer noch diese Consultants und Desk Officer, die dann im Zweifel ganz am Schluss auch nochmal gucken können, habt ihr euch denn an alles gehalten, was wir brauchen?
Und da muss man sich auch nochmal vor Augen führen, dass es dafür auch rechtliche Anforderungen gibt an die Normung, um genau das sicherzustellen. Sowohl als auf europäischer Ebene mit der europäischen Normungsverordnung, als auch national mit einem Vertrag zwischen DIN und der Bundesrepublik Deutschland. In beiden Dokumenten steht eben auch drin, dass man transparente Verfahren sicherstellen muss, wie es zum Beispiel mit der Öffentlichkeitsbeteiligung und der Kommentierungsmöglichkeit ist, dass man auch Stakeholdergruppen, die vielleicht nicht so stark organisiert sind, wie das große Industrieverbände oder Unternehmen sind, mit einbinden muss. Die werden speziell auch in der Normungsverordnung nochmal hervorgehoben, zum Beispiel kleine und mittlere Unternehmen, Verbraucher, Umweltinteressen. Und auf nationaler Ebene haben wir da eben auch Strukturen geschaffen, um genau die in der Normung ja besser einzubinden.
Jetzt hast du gerade nationale Ebene gesagt. Gibt es da sowas Ähnliches wie diese europäischen harmonisierten Vorgänge?
Es gibt da was Ähnliches im Produktsicherheitsgesetz. Auch da gibt es eben die Möglichkeit, Normen zu erarbeiten und dann im Bundesamtsblatt zu listen. Und auch die haben eine sogenannte Vermutungswirkung. Das ist aber ein kleinerer Bereich. Man muss dazu sagen, dass insbesondere die Produktsicherheitsregulierung mittlerweile fast ausschließlich oder federführend auf europäischer Ebene erfolgt und damit eben an und für sich schon unter dem New Legislative Framework liegt.
Wie geht es denn damit jetzt weiter? Also New Legislative Framework seit 40 Jahren ist ja nicht mehr so schrecklich new. Gibt es irgendwie very new oder coming oder irgend sowas?
Ja, very new ist, dass diese Sachen jetzt, dass das Prinzip jetzt auch auf den digitalen Binnenmarkt und auf komplexere Themen übertragen wird. In der Vergangenheit hatten wir einfach sektorspezifische Richtlinien, wie zum Beispiel Spielzeugverordnung oder eine Verordnung für Seilbahnen oder eine für Funkanlagen. Und jetzt gerade wird dieses Prinzip erstmalig auch für den digitalen Binnenmarkt angewendet. Ich hatte gerade schon das Beispiel künstliche Intelligenz gesagt. Aber auch wenn wir über Datenräume und das Datengesetz sprechen oder über IT-Sicherheit und den sogenannten Cyber Resilience Act, dann sieht man da jetzt auch dieses Prinzip, dass auch in diesen Bereichen die Kommission befugt wird, die Normungsorganisationen damit zu beauftragen, technische Details auszuarbeiten.
Zu dem AI Act hat unsere Kollegin Phyllis Elmers schon was erzählt. Das ist die Folge vom November 23. Da ging es um die Normungsroadmap KI. Da hat sie das auch schon erzählt. Das heißt, die Normung ist da ganz vorne mit dabei und ist aber trotzdem nicht Gesetzgebung. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen, selbst wenn man bei DIN arbeitet. Inwiefern ist das so, dass die Norm zwar die Gesetze total unterstützt, aber nicht Gesetz ist? Also was ist der Unterschied?
Also zunächst mal muss man sagen, wir als Normungsorganisation sind ja privatwirtschaftlich organisiert und wir haben keine demokratische Legitimation. Uns hat niemand gewählt, um rechtliche Vorschriften zu machen. Das ist anders beim EU-Parlament und bei der EU-Kommission und bei den Mitgliedstaaten. Und deshalb haben die Rechtsetzungskompetenz, die wir nicht haben. Und das ist genau dieses Zusammenspiel. Also wir können privatwirtschaftlich Regeln erarbeiten und die in Normen und Standards festhalten. Die werden aber nur verpflichtend anzuwenden, wenn der Gesetzgeber das im Einzelfall sagt und sagt, das, was ihr da geschrieben habt, mache ich mir zu eigen und ich mache das zu einem Gesetz. Und das ist ganz wichtig, bei den harmonisierten europäischen Normen passiert das genau nicht. Die bleiben freiwillig in der Anwendung. Es ist eine Hilfestellung, mit der man ein Gesetz einhalten kann. Ich kann aber, und das hatte ich eben auch schon mal erzählt, immer auch die andere Route wählen und sagen, ich arbeite nicht mit den harmonisierten europäischen Normen. Ich stelle anders sicher, dass ich die grundlegenden Anforderungen aus dem Rechtsakt einhalte. Also, dass mein Spielzeug sicher ist und die Gesundheit von Kindern nicht gefährdet. Ich muss das dann aber nachweisen können, wenn die Marktüberwachung kommt und fragt, was hast du denn getan, um den Stand der Technik einzuhalten und eben ja dieses Schutzniveau sicherzustellen.
Wobei man ehrlicherweise dazu sagen muss, auch die Einhaltung von Normen muss ich nachweisen. Da wird nicht einfach nur gesagt, ich habe das mit der Norm gemacht, dann okay, passt schon.
Also das muss immer Teil der technischen Dokumentation sein. Die ist aber natürlich sehr viel einfacher, wenn ich sagen kann, ich habe folgende Normen gekauft, ich habe folgende Prüfungen auf Basis dieser Normen durchgeführt, als wenn ich mir das alles selber nochmal überlegen muss.
Definitiv. Und wahrscheinlich finde ich auch alle Dinge, die ich brauche, um die Prüfung durchzuführen. So eine Teddybär-Knopf-Augen-Ausreiß-Testmaschine hat ja auch nicht jeder zu Hause stehen, die genau diese Kräfte aufbringt, die da vorgeschrieben sind. Und wenn man dann auf bestehende Dinge zurückgreifen kann, vielleicht gibt es irgendwelche Testlabore, die diese Produktionsprüfungsstraße da eh stehen haben, weil sie da wissen, jeder Teddybär geht da einmal durch, dann bauen wir das gleich auf und bauen es auch nie wieder ab, weil dann können wir die Prüfung auch entsprechend günstiger anbieten, haben wir dann quasi in der kompletten Kette alle was davon.
Genau, das wäre ein Beispiel für technische Dokumentation. Ich gebe diese Prüfung in Auftrag, das Prüflabor weist mir nach, ich habe auf folgender Norm geprüft, dieses Dokument packe ich in meine technische Dokumentation, habe noch die Norm am besten dazu, die sagt, wie Knopfaugen einzubauen sind. Und beides zusammen wäre dann eine gute Dokumentation, um nachzuweisen, dass ich den Anforderungen des Gesetzgebers nachgekommen bin.
Genau, und wenn ich mir das selber ausdenke, dann muss ich wahrscheinlich anfangen mit, ich bin davon ausgegangen, dass kleine Kinder heutzutage viel größere Kräfte aufbringen können. Deswegen habe ich mir gedacht, ich brauche eine Prüfung, die dreimal so kräftig dran zieht. Und deswegen habe ich mir folgende Maschine ausgedacht und damit getestet und meine selbst ausgedachten Tests bestanden.
Ganz genau. Und nebenbei hast du auch nicht die Konformitätsvermutung. Also dann ist die Beweislast immer erstmal bei dir.
Okay, spannend. Ich habe mir noch eine Sache aufgeschrieben. Du hast vorhin gesagt, aus einer Richtlinie wird eine Verordnung. Das sind jetzt beides Dokumentenarten, die aus der EU kommen, nicht von uns. Ist das sowas Ähnliches, wie wenn bei uns aus einer DIN-Spec eine DIN-Norm wird? Also ist das eine ein bisschen schwächer als das andere?
Ein bisschen kann man das so sagen. Eine Richtlinie ist erstmal ein Gesetzesvorhaben oder Regulierungsvorhaben auf der europäischen Ebene, das immer national nochmal durch ein nationales Umsetzungsgesetz in allen Mitgliedstaaten umgesetzt werden muss und das den Mitgliedstaaten in der Regel ein bisschen Spielraum gibt, wie sie etwas umsetzen wollen. Eine Verordnung hingegen ist Recht, das mit Inkrafttreten überall in Europa einheitlich sofort Gültigkeit erlangt.
Okay, also Verordnung kommt raus, zack, bumm, gilt sie. Richtlinie kommt raus, oh, überlegen wir nochmal, wie wir das bei uns machen. Oh, bei uns ein bisschen mehr so, dauert noch ein halbes Jahr, vielleicht.
Ganz genau, obwohl die meistens natürlich auch eine Umsetzungsfrist haben. Das ist dann immer, wenn wir in den Nachrichten hören, dass es ein Vertragsverletzungsverfahren gibt, weil ein Mitgliedstaat sich zum Beispiel nicht an die Frist gehalten hat, eine bestimmte Richtlinie umzusetzen.
Na, das kommt ja durchaus auch bei uns vor, dass wir da nicht alle Fristen reißen. Du erzählst das ja wahrscheinlich gefühlt dreimal am Tag. Was sind so die Lieblingsfragen, die dir immer gestellt werden und wo du denkst, ich kann es nicht mehr hören?
Die erste Lieblingsfrage ist, ist die nicht eigentlich eine nationale Behörde? Und sind sie nicht umsetzungsverpflichtet? Nein, das sind wir nicht. Das hören wir ganz oft. Dann hören wir natürlich auch immer die Frage oder die Anschuldigung, nenne ich es vielleicht besser, dass die Normung die Umsetzung von technischen Richtlinien oder Gesetzen teurer machen würde. Da sage ich ganz klar, nein, das tut sie nicht. Denn sie gibt ja nur das Schutzniveau wieder, was der Gesetzgeber von uns möchte. Möchte der Gesetzgeber zum Beispiel mehr Energieeffizienz in Gebäuden, dann muss natürlich auch der technische Standard höhere Anforderungen stellen. Und ja, dann wird es teurer. Aber es wird nicht teurer, weil der technische Standard höhere Anforderungen stellt, sondern weil der Gesetzgeber gesagt hat, ich möchte gerne mehr Energieeffizienz.
Da kenne ich das Beispiel Schallschutz, selber Bereich, genau dasselbe, wo man halt auch immer sagt, der normativ vorgeschriebene Schallschutz, nein, er ist nicht normativ vorgeschrieben, es wird nur in der Norm vorgeschlagen, wie man es machen könnte, vorgeschrieben wird es im Gesetz und ja, wir sind hier in Deutschland irgendwie hysterisch und wollen auf gar keinen Fall unsere Nachbarn hören, warum auch immer, und haben da Schallschutzanforderungen jenseits von Sinnhaftigkeit.
Genau, und mehr Schallschutz macht natürlich das Bauen teurer.
Genau, da sind wir wieder.
Und wir müssen irgendwie einen guten Mittelweg finden, aber das ist nicht Aufgabe der Normung, sondern das ist Aufgabe der Gesellschaft und Politik, da den Konsens zu finden, was ist denn eigentlich ein angemessenes Schutzniveau. Und wenn man sich darauf geeinigt hat, dann kann man wieder zur Normung gehen und fragen, wie kann ich das denn jetzt umsetzen technisch?
Und deswegen ist es auch so wichtig, dass in der Normung auch Herstellende sitzen. Und nein, die sitzen da nicht, weil sie sich irgendwie das krasse Geschäft versprechen. Zumindest habe ich das in meinen eigenen Gremien nie erlebt. Ich habe da immer Leute erlebt, die sich tatsächlich während des Formulierens quasi Gedanken gemacht haben, wie kann ich das effizient und kostengünstig in der heimischen Produktion herstellen, damit man den KundInnen draußen ein Angebot machen kann und eben nicht irgendwie das Leben schwerer macht. Also es ist ja auch das ein Erlebnis. Ich glaube, letztes Mal hatte es Ralf Dominik gesagt, dass er, seit er in der Normung arbeitet, gar nicht mehr so pessimistisch ist. Und ich habe auch die Gremien, die ich betreut habe, war ich fasziniert, mit wie viel positivem, konstruktivem Wohlwollen die Leute da versucht haben, das wirklich positiv zu gestalten und nicht irgendwie Dinge irgendwie zu verhindern oder so.
Ja, und ich glaube, das ist auch so ein Fazit, das man daraus ziehen kann. Auch die Stakeholder, die natürlich Hersteller sind, stehen im Wettbewerb zu anderen Stakeholdern. Natürlich erhoffen die sich auch etwas von der Teilnahme an der Normung. Das tut jeder interessierte Kreis. Ich glaube, da kann man Normung ganz gut auch mit Politik vergleichen. Denn auch da geht es ja darum, verschiedene Interessen zusammenzubringen und am Ende einen Konsens zu finden, der möglichst für viele tragbar und nachvollziehbar ist.
Mhm. Und die Normung ist wirklich Konsens, das ist nicht Mehrheitsentscheid, das ist Konsens. Erst wenn alle sagen, damit kann ich leben, geht das Ding raus. Und das ändert die Diskussion. Es ändert das gegenseitige sich niederbrüllen hin zu einem wirklich Handoffenhalten. Das wäre das, was wir bräuchten. Jetzt sagt mal ihr, was ihr bräuchtet. Mal gucken, vielleicht finden wir Schnittmengen. Oha, die ist erstaunlich groß. Damit kommen wir wirklich vorwärts. Ein kleines Sternchen noch an DIN ist keine Behörde. Das stimmt, wir sind ein Verein. Es ist immer wieder lustig, die Normung ist in Deutschland privatwirtschaftlich organisiert als e.V., eingetragener Verein. Wie? Sportverein, Turnverein, keine Ahnung was.
Genau, aber um den Bogen zu schließen, wir arbeiten natürlich partnerschaftlich zusammen mit der Regulierung und das nennen wir ein Public-Private Partnership, also eine öffentlich-private Partnerschaft. Wir haben enge Kontakte zu der Bundesregierung, weil eben Gesetzgebung und Normung auch immer ein gewisses Zusammenspiel sind. Und dieses Zusammenspiel ist im Interesse unserer Stakeholder, also der an der Normung beteiligten Expertinnen und Experten für ein funktionierendes Gesamtsystem.
Und dabei sind Stakeholder nicht bloß die AktionärInnen, die sind es überhaupt nicht, sondern es sind die interessierten Kreise jeweils an dem Thema. Wir haben sie vorhin schon mal aufgezählt, da ist der Verbraucherschutz genauso dabei wie der Umweltschutz, der Arbeitsschutz, die Forschung, Stimmen, an die man jetzt vielleicht gar nicht denkt, weil man sie vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Ich weiß, auf europäischer Ebene habe ich mal eine Dame kennengelernt, die Elderly vertreten hat. Also da gibt es sogar im Verbraucherinnenschutz auch noch die Untergliederung in Very Young, Young, wie man auch immer Senior nennt, und Elderly. Also da guckt man sich sogar diese einzelnen Stimmen an.
Und nicht zu vernachlässigen, auch die Politik ist ein interessierter Kreis bei denen. Also auch Ministerien und nachgelagerte Behörden auf Bundesebene, auf Landesebene entsenden ihre Expertinnen und Experten in die Normungsgremien, um eben auch die Anforderungen der öffentlichen Hand in den technischen Regeln zu vertreten.
Ein wunderschönes System. Wäre das nicht mal ausprobierenswert, das noch größer aufzurollen und noch für andere Anwendungsgebiete einzusetzen? Ich träume von einer Welt, in der es ähnlich wie es in der Normung so eine Matrixstruktur gibt, wo man so die einzelnen Themen hat. Bei uns sind ja jetzt irgendwie über 3000 Arbeitsgremien. Jedes Arbeitsgremium hat sein einzelnes Thema. Das ist so die X-Achse, und auf der Y-Achse unserer Matrix hätte man dann die einzelnen Stakeholder, und dann kann man gucken, ich bin Stakeholder Umweltschutz im Bereich, keine Ahnung, Asphalt, und dann ist das genau mein Normausschuss und meine Position in dem Normausschuss. Wenn man auf eine ähnliche Organisationsstruktur eine Kommunalentscheidungsstruktur aufbauen würde, wo man dann zum Beispiel sagt, wir haben hier eine Fläche in unserer kleinen Stadt und wir haben hier die verschiedenen Stakeholder, und was machen wir jetzt mit dieser Fläche? Ob da nicht vielleicht richtig schöne Dinge bei rauskämen. Im Moment gibt es ja immer nur Auto versus Nicht-Auto.
Das hört sich nach einer tollen Idee an. Ich glaube, dafür sind unsere Strukturen einfach schon sehr eingefahren und sehr bekannt. Aber man kann es ja auf der europäischen Ebene erstmal weiter versuchen, indem man den europäischen Binnenmarkt vergrößert und da weitere Produkte, Dienstleistungen, Anwendungen, gerade diese horizontalen Themen, über die wir jetzt sprechen, in dieses Prinzip des New Legislative Frameworks mit reinbringt.
Und das geschieht gerade, hast du erzählt, mit AI und digitalen Räumen und so.
Ganz genau, das passiert gerade. Das stellt hohe Anforderungen an die Expertinnen und Experten, denn es müssen gerade sehr viele von diesen harmonisierten europäischen Normen jetzt auch erarbeitet werden. Aber am Ende führt es genau zu diesem Geheimnis des Binnenmarkts, zu diesem Schlüssel. Wir haben eine europäische Norm, die dann auch einen bestimmten Wertigkeitscharakter durch die Konformitätsvermutung hat, die von allen nationalen Normungsorganisationen in den Mitgliedstaaten übernommen wird. Und damit haben wir ein einheitliches Anforderungsniveau, das uns es ermöglicht, ja, unsere Dienstleistungen in diesem Bereich nicht nur in unserem Land, sondern gleich in 27 Staaten auf den Markt zu bringen. Eine total tolle Chance für alle Unternehmern, aber auch für KMU, für Startups, die sich in diesem Bereich etablieren wollen.
Und natürlich auch für VerbraucherInnen, die Vertrauen haben können in die Produkte, die innerhalb dieser Kategorie auf den Markt kommen, dass man sich nicht davor fürchten muss, dass irgendwie, keine Ahnung, die Tür nach in irgendwelche Länder offen ist, die man nicht offen haben möchte, weil irgendwas in der Programmierung läuft, was man gar nicht haben möchte.
Und darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Viele von diesen harmonisierten europäischen Normen basieren ja auch auf internationalen Normen und haben also auch gleich eine Anbindung an den internationalen Markt und damit auch hier eine marktöffnende Wirkung. Und gerade in den neuen Bereichen, wo jetzt Normen entstehen, wo wir aus Europa heraus uns mit den Themen schon beschäftigen, sind das natürlich auch Standards, die wir aus Europa hinaus nach ISO und IEC tragen können und hier die internationalen Marktbedingungen aktiv mitgestalten können.
Genau, kleines Sternchen an ISO, das ist die internationale Normungsorganisation für sozusagen sämtliche Themen bis auf IEC, das ist die internationale elektrotechnische Normung.
Genau.
Dann ist das ja quasi der Ort, an dem man die europäische Stimme finden und vertreten kann. Neben der politischen Ordnung, in der man natürlich auch als Europa eine Stimme finden und vertreten kann und sollte.
Genau, hier können alle mitmachen dabei, europäische Gesetzgebung anwendbar zu machen und zu konkretisieren. Und das eben insbesondere über die nationalen Normungsorganisationen, die dann eben ihre Experten auf die europäische oder internationale Ebene delegieren.
Das ist doch mal ein schöner Aufruf. Mit dem können wir doch diesen Podcast beschließen. Alle, die sich da berufen fühlen, die etwas zu sagen haben und die das Gefühl haben, Mensch, warum hört mir denn keiner zu? In der Normung hören wir euch zu und bringt eure Expertise ein in euren Feldern. Und gerade wenn es die neu kommenden oder neu jetzt auf dem Schirm seienden Felder sind, dann nehmt die Angebote an und die Einladungen wahr und bringt euch in der Normung ein.
Dem kann ich nur zustimmen.
Danke, Katja, dass du da warst und uns Licht in dieses wirklich etwas diffuse Ding mit den harmonisierten Normen gebracht hast. Also ich habe jetzt sehr viel mehr verstanden. Ich hoffe, ihr da draußen auch.
Danke dir, Amelie, für die Einladung.
Ameisentalk ist ein Podcast von Dean Young Professionals. Euer Host ist Amelie Leibrand. Sie und all ihre Gäste sind Mitarbeitende bei Dean, Deutsches Institut für Normung. Schnitt, Ton und Musik von mir, Simon Konze, das Konzentrat Dresden. Grafische Gestaltung, Büro Hohecker, CO Weißraum Berlin.